das ist ein richtig guter
Punkt.
Wenn
jemand weiß, wie riskant Chiropraktik ist, sozusagen, dann sind das die Versicherungen, die diese ganzen Schäden bezahlen müssen.
War das wirklich ein Chiropraktiker oder ein gut ausgebildeter Chiropraktiker oder ein Chiropraktor, der das Ganze studiert hat? Oder war das einfach jemand, der sich halt Chiropraktik aufs Praxisschild irgendwie geschrieben hat? Da muss man schon drauf achten. Und meine Empfehlung ist ganz, ganz klar, schaut, wo die Personen Ausbildung gemacht haben, fragt die Leute, wo sie Ausbildung gemacht haben.
Dann könnten wir also locker für 20.000 Chiropraktiker Platz haben und wir haben, glaube ich, zwischen 2.000 und 3.000.
Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Inside Chiropractic. Heute mal mit einer Special-Folge, weil ihr wisst, das ganze Thema Chiropraktik und der Ruf rund um Chiropraktik ist nicht der beste. Und deswegen habe ich mir einmal Jan-Peer geschnappt. Hi Jan-Peer.
Hallo Philipp, grüß dich.
Dass wir einmal über das ganze Thema negative Kommentare und ja negative Anmerkungen sprechen. Und ich habe mir gedacht, ich suche hier mal die Creme de la Creme raus. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir Werbeanzeigen für die Ausbildung, für den Bachelor, für den Campus schalten. Und da tummeln sich echt unter diesen Werbeanzeigen Kommentare, die sind unglaublich. Aber ich finde es immer ganz cool, weil man sieht in dem Moment, was die Leute über Chiropraktik denken, die sich noch nicht damit befasst haben.
Du siehst halt das ganze Spektrum, ne?
Korrekt. Man schließt niemanden aus, sondern es sind halt Leute, die sich nicht damit befassen, die das nur mal irgendwo gesehen haben vielleicht, die Angst da davor haben, die ein schlechtes Bild darüber haben. Und ich glaube, es ist mal wertvoll, sich dieser Meinung anzunehmen, in den Diskurs zu gehen und auch wirklich darauf zu antworten und eine Stellung und eine Meinung zu beziehen. Und deswegen gehen wir jetzt heute mal kritische Meinungen und Kommentare über Chiropraktik durch.
Ja, okay. Dann, ich bin mal sehr gespannt, was ihr so gesammelt habt.
Ja, bist du bereit? Wollen wir in den Ring gehen?
Ja, ich habe meine schusssichere Weste an.
Ich nehme mal die andere Seite ein, okay? Der erste Kommentar, nicht am Hals und schon gar nicht mit so einem Hauruck-Schauspiel. Was ist das für ein Mist? Mhm. Jan-Peer, so. Warum Hauruck und warum
warum am Hals?
Ist es am Hals ja vielleicht gar nicht so schlimm?
Okay, also er ist auf jeden Fall, er oder sie, wer auch immer den Kommentar geschrieben hat, ist nicht alleine mit der Sorge von Chiropraktik an der Halswirbelsäule. Ich kenne also etliche, selbst Kollegen, die sagen, ja, aber die Halswirbelsäule mache ich nicht mit Impuls. Es gibt etliche Patienten, die sagen, kannst du mich überall knacken, aber nicht am Hals. Also ne, so von daher, also die Sorge ist auf beiden Seiten, sowohl bei Therapeuten oder Chiros als auch bei Patienten. Von daher kann ich die Sorge total verstehen. Ich versuche sie aber auch immer gleichzeitig wieder aufzulösen. Also ich zwinge niemanden, sag ich mal, das so zu tun oder das auch so an ihm getan wird. Aber ich versuche zumindest erstmal die Ängste zu hinterfragen und aufzulösen. Ne, so. Weil natürlich muss man verantwortungsvoll mit diesem Bereich umgehen, weil es laufen Blutgefäße durch die Halswirbelsäule, die gerade bei Drehung und Rotation extrem beansprucht werden. Das heißt, man muss schon wissen, was man da tut. Man muss auch individuell bei jedem Patienten gucken, wem traue ich was zu? Also mit welchem Patienten darf ich welche Technik anwenden? In welchem Alter oder mit welchem Risikofaktor darf ich welche Technik anwenden? Das heißt also, das ist schon eine generelle Sache und B, eine individuelle. Das ist erstmal so, um den Faktor Risiko da rauszunehmen. Und um diesen Impuls, das Plötzliche, das, was manchmal ja auch in Videos so manchmal vielleicht ein bisschen brutaler aussieht, als es sich nachher anfühlt oder als es vielleicht tatsächlich auch nachher gemacht wird. Es geht in der Chiropraktik schon um Geschwindigkeit. Also um Geschwindigkeit statt Kraft, weil man in Studien rausgefunden hat, dass man, ich sag mal, den größtmöglichen Reiz im Gehirn erzielt, wenn man schneller als 0,2 Sekunden ist. Das heißt also, langsame Reize wie Drücken oder Ziehen werden halt auch langsamer beantwortet im Gehirn oder erzeugen weniger Aufmerksamkeit. Schnelle Reize erzeugen eine größere Aufmerksamkeit. Und wenn ich einen großen Input in das System geben will, dann muss ich eben schnell sein. Das heißt nicht, dass ich brutal sein muss, das heißt nicht, dass ich eine große Kraft brauche, aber schnell. Das ist so, ich sag mal, ein schönes Beispiel finde ich immer, ist so diese Tischdecke unter der Kaffeetasse. Wenn ich etwas rausziehen will und die Tasse soll stehen bleiben, ne, so, dann muss ich nicht besonders doll ziehen, aber ich muss schnell sein. Ansonsten ziehe ich die Tasse mit. So.
Ja, ist eine gute Metapher. Vor allem, ich finde, man merkt es ja an sich selbst. Es fühlt sich auch unangenehm an. Also ja. Man braucht halt einen gewissen Sweet Spot, dass es sich für den Patienten auch gut anfühlt. Und ich finde es auch ganz gut, dass du das mit angesprochen hast. Auf Videos sieht das Ganze halt immer ja wesentlich brutaler aus. Und wenn man dann auch nicht weiß, woher dieses Knacken kommt, dann denkt man, da bewegt sich irgendwie ein Wirbel von A nach B oder wird gar irgendwie durchgebrochen. Und dann zieht das Thema natürlich extrem viel Aufmerksamkeit auf sich.
Ja, ja. Und ich sag mal, ich kenne das ja von verschiedenen Seiten. Also A bilde ich seit über 20 Jahren aus. Das heißt, die Leute, die das erste Mal jetzt davor stehen und sagen so, und jetzt soll ich das mal selber machen, dann kriegt man erstmal feuchte Hände und denkst du, oh Gott, ne, so. Und die versichern sich mehrfach beim Patienten, dass das nicht unangenehm ist. Der Druck ist nicht unangenehm, die Haltung ist nicht unangenehm, der Impuls ist nicht unangenehm. Das heißt also, man lernt das ja von der Pike auf, was ist unangenehm, was ist nicht unangenehm. Ne, so. Das heißt also, das ist erstmal die Behandlerseite. Und ich kenne das aus der Praxis auch, wenn der Partner mitkommt, die Eltern kommen mit, ne, so, wer auch immer sozusagen. Das heißt, die sitzen dann und gucken zu, während ich deren Liebsten behandle, sozusagen. Und dann kriegen die immer, ne, so, bleibt der Mund offen stehen, die kriegen große Augen und denken, oh Gott. Es sieht tatsächlich manchmal wilder aus, als es sich anfühlt. Und auch darum versuche ich diese Sorge in der Praxis immer aufzulösen, indem ich immer wieder frage, fühlt sich das gut an? Ne, so, ist das unbequem, unangenehm? Hat es wehgetan? Ne, so. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Das heißt also, ja. Man macht da manchmal sich an der falschen Stelle vielleicht zu große Sorgen, vorausgesetzt, man ist bei jemandem, der wirklich auch verantwortungsvoll damit umgeht. Weil es gibt natürlich auch wie in jedem Beruf schwarze Schafe. Mhm. Und ne, so von daher, also ich würde auch nicht sagen, dass es komplett risikofrei ist und dass nie etwas passiert.
Ich finde es gut, du darfst die nächste Frage nicht vorwegnehmen. Ich finde, die erste Frage ist, da können wir einen Haken hinmachen. Ich gehe mal auf die nächste Frage, weil da passt es jetzt extrem gut, was du sagst.
Ah, okay. Und zwar,
Frage Nummer zwei. Wir haben einen Patienten, der durch einen Chiropraktiker in das Pflegebett therapiert wurde. Und die Antwort auf den Kommentar war, das Komplikationsrisiko ist höher, als viele denken. Jan-Per, Statement bitte.
So, also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie viel 10.000 oder 100.000 Behandlungen ich in 30 Jahren gemacht habe. Mir ist das zum Glück nie passiert, würde ich sagen. Und ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, das hat nicht nur was mit Glück zu tun. Sondern zum Glück nicht, sage ich mal. Ne? So, weil, ich sag mal, der oberste Grundsatz sollte immer sein, nicht zu schaden. So, das heißt also, im Falle eines Falles, wenn ich Zweifel habe, tue ich es lieber nicht oder tue weniger als das, was riskant sein könnte, weil ich kann besser damit leben, nicht geholfen zu haben, als zu viel geholfen zu haben. So, das ist eigentlich immer, auch selbst bei den Ärzten, der Eid des Hippokrates sollte, auch wenn er manchmal heute verloren geht, weil das Monetäre mehr im Vordergrund steht oder das Ego oder was auch immer, aber das ist für mich immer noch so ein ganz wichtiger Wert. Patienten stehen an erster Stelle sozusagen. Also ich darf nicht schaden. Von daher ist es mein Job als Chiropraktiker dafür zu sorgen, dass ich sicher bin in dem, was ich tue, dass der Patient sicher ist in dem, was er bekommt oder was ich mit ihm mache. Und trotzdem würde ich ihm recht geben, es gibt immer ein Restrisiko. Es gibt keine Methode, die 100% risikofrei ist. Selbst Globuli nicht, selbst Akupunkturnadeln nicht, selbst Physiotherapie nicht. Ne, so. Das heißt also, du kannst einen Schlaganfall bekommen, sag ich mal, oder einen Herzinfarkt beim Sport. Du kannst das, was ich beim Rückwärtsausparken, kriegen. Es gehört manchmal nicht viel dazu, wenn dein Körper schon so weit vorgeschädigt ist. Der Job des Behandlers ist, rauszufinden, ob dieses Risiko schon besteht. Ob derjenige gesund ist, der bei mir auf der Liege liegt, oder ist das schon ein Hochrisikopatient? Ne, so. Also das gilt es ja rauszufinden. Und dann muss ich eben meine Methode dem Patienten anpassen. Oder ich muss ihn vorher zur Untersuchung schicken.
Ja. Ne, so. Wenn ich jetzt den Kommentar anschaue, dann würde ich dazu gar noch ein bisschen weitergehen. Ich bezweifle es, dass so eine Behandlung am Ende wirklich von einem Chiropraktiker oder Chiropraktor ausgeführt wurde, der das Ganze wirklich gelernt hat. Also ich finde, das ist einer der Hauptprobleme in der Chiropraktik, dass alles, was mit in Anführungszeichen Einrenken, Knochenknacken und irgendwelchen ruckartigen Bewegungen zu tun hat, sofort mit Chiropraktik assoziiert wird. Und ich würde in dem Moment als erstes mal so die Frage stellen, wer hat es gemacht? Und mir persönlich jetzt, also wir betreuen jetzt knapp 30 Praxen, was ich denke 28 Chiropraktikpraxen sind, die behandeln in der Woche Tausende, wenn gar Zehntausende Menschen. Und mir würde das zu Ohren kommen, wenn irgendjemand irgendwie Schmuh baut und da Patienten von der Liege fallen.
Ja.
Weil dann würden diese Praxen so schnell zu sein, das würde sich so schnell rumsprechen und es würde alles nicht funktionieren. Deswegen, für mich ist immer so ein bisschen die Grundfrage, so wer war das? Und war das wirklich ein Chiropraktiker oder ein, also wirklich ein gut ausgebildeter Chiropraktiker oder ein Chiropraktor, der das Ganze studiert hat? Oder war das einfach jemand, der sich halt Chiropraktik aufs Praxisschild irgendwie geschrieben hat und macht da jetzt illegalerweise, soweit gehe ich, weil er irgendwie das mal gesehen hat oder gar einfach nur ausprobiert hat, irgendwelche Techniken und probiert sich da aus. Also
ja, ja.
Niemand mit einer akademischen Ausbildung oder der das Ganze wirklich jetzt beispielsweise bei euch über 2 Jahre lang in der Ausbildung gelernt hat, wenn er jetzt nicht komplett verrückt ist.
Ja.
Und die gibt's auch. 99,99999% ist safe, aber es gibt die 0,1%, wo vielleicht ein schwarzes Schaf dabei ist. Finde ich halt schwierig, das Ganze so unter einem, alles über einen Kamm zu scheren,
ja, ja,
und dann immer da groß Chiropraktik drauf zu schreiben und zu sagen, die Chiropraktik ist jetzt gefährlich und die Chiropraktik ist böse,
ja,
und das war ein Chiropraktiker, der das gemacht hat, so. Also, ich habe damals hochklassig Handball gespielt und wir hatten einen Hausarzt bei uns im Dorf, und da hat man auch immer gesagt, geh mal dahin, der hilft dir. Und ich hatte dann Schulterprobleme und ich war dann auch wirklich einmal dort und der hat mich dann behandelt mit chiropraktischen Handgriffen. Und wenn das meine einzige chiropraktische Erfahrung in meinem Leben gewesen wäre, Gott sei Dank nicht, dann wäre ich nie wieder zu einem Chiropraktiker gegangen. Weil mich haben einfach 3 Leute festgehalten und der hat da, wie ich 16 war, an meinem Körper rumgerissen und hat da irgendwelche Dinge versucht zu machen, die alles andere als angenehm waren. Und Gott sei Dank habe ich Olaf kennengelernt, der das Ganze mit einem Masterabschluss gelernt hat und praktiziert hat. Und da habe ich erst erfahren, was Chiropraktik wirklich ist. Und das ist halt so ein Problem, meiner Meinung nach, dass oft Chiropraktik draufsteht, aber bei den wenigsten wirklich die Chiropraktik dann drin ist, von der man wirklich spricht, wenn man über Chiropraktik spricht. Also ich hoffe, das hat man jetzt verstanden.
Ja, ja. Also ich glaube, ich gebe dir recht, man muss an dem Bild der Chiropraktik auf jeden Fall noch weiter arbeiten. Ich sag mal, als ich vor 20, 30 Jahren angefangen habe, da wussten die meisten überhaupt nicht, was Chiropraktik ist. Dass es das überhaupt gibt.
Ja.
Ich sag mal, von daher, da haben wir uns schon weiterentwickelt. Die meisten Leute haben jetzt zumindest schon mal Chiropraktik gehört. Das heißt, wenn ich den Beruf Chiropraktiker angebe, dann wissen die meisten zumindest das grob einzuordnen. Ne? So, es wird nicht mehr mit Chirurgie verwechselt. So, aber es ist 100% richtig, dass es eben noch sehr große qualitative Unterschiede gibt in der Chiropraktik und dass wir daran auf jeden Fall noch arbeiten können, dass wir die Qualität verbessern, dass wir die Sicherheit verbessern und dass wirklich dann auch Chiropraktik drin ist, wenn es draußen dran steht, sozusagen. Da bin ich 100%ig bei dir. Aber das kann man in der Regel auch halt rausfinden. Also ne, so du kannst ja inzwischen auf der Homepage gucken, wo hat er studiert, wo hat er seine Ausbildung gemacht und hat er, was ich, auch noch 20 andere Therapien draußen dran stehen, dann ist er aus meiner Sicht eher Jack of all trades und Master of nothing.
Ja,
das heißt also, je weniger verschiedene Sachen da draußen dran stehen, desto besser ist es. Ist er Mitglied in einem Verband oder was auch immer. Ne? So, das heißt also, es gibt ja Möglichkeiten, die Qualität desjenigen ein bisschen in Frage zu stellen oder rauszufinden. Ansonsten fragt man und dann ist das also schon, dann ist man das schon auf jeden Fall schon mal auf der sichereren Seite. Was immer mein Hauptargument ist bei diesem Thema Risiko, ist der Beitrag in der Berufshaftpflichtversicherung.
Ah, das ist ein richtig guter Punkt.
Wenn jemand weiß, wie riskant Chiropraktik ist, sozusagen, dann sind das die Versicherungen, die diese ganzen Schäden bezahlen müssen. Und ich sag mal, die Berufshaftpflichtversicherung für einen Chiropraktiker in Deutschland kostet 300 € im Jahr.
Ja, ich setze sogar noch einen drauf. Es gibt jetzt über die Continentale eine Praxisversicherung, wo ich nicht nur einen Chiropraktiker oder Chiropraktor versichern kann, sondern so viele, wie auch immer in dieser Praxis arbeiten. Mhm. Und wir bei Beyond bezahlen sage und schreibe, ich denke, 540 Euro für 4 Chiropraktiker. Mhm. Also,
ja, ja.
Wenn ich das jetzt also ich mit glaube, der Berufshaftpflichtversicherung...
Eine Hebamme und ein Arzt, die zahlen ein Vielfaches davon pro Monat. Das heißt also, die Richtig. Zahlen mindestens das Zehnfache, wenn nicht sogar das Hundertfache von Chiropraktik.
Ja.
Ne, so, ja. Also das ist jeder Apotheker. Also ne, so egal, was du sonst auf dem medizinischen Markt findest, es ist so gut wie nicht so sicher wie Chiropraktik. Ne, so.
Ich finde das richtig gut. Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Sehr, sehr guter Punkt. Ja.
Also von daher müssen wir uns nicht verstecken, egal welchen Vergleich du auch anstrebst sozusagen. Ne? Also so, dass es und trotzdem ja, heißt es da nicht, dass es null Risiko gibt. Also selbst nee, selbst den Besten kann es passieren. Ne? So.
Das behauptet keiner, dass es null Risiko gibt, aber ich bin der Meinung, dass wenn ich diese Faktoren abdecke, dass ich sage, ich habe eine qualitativ hochwertige Ausbildung / Studium, ich gehe mit Menschenverstand an diese Sache ran. Ich habe meinen Heilpraktiker, ich bin Arzt, was auch immer. Ich habe wirklich die Zugangsvoraussetzungen, praktizieren zu dürfen. Dann minimiere ich das Risiko, was passieren kann, auf ein Minimum im Vergleich, immer im Vergleich das Ganze zu setzen, zu anderen Berufsgruppen. Mhm. Und ich finde, das ist der wichtige Punkt. Und ja. Da, was du auch gesagt hast, wir sollten uns da nicht verstecken. Ich bin da 100% deiner Meinung, weil ich sehe viel zu viele Chiros da draußen, die einen Masterabschluss haben, die ewig lang studiert haben, um sich dann am Ende Chiropraktiker oder Chiropraktor zu nennen. Und die verstecken sich hinter anderen Berufsgruppen, weil sie Angst haben, in der Öffentlichkeit irgendwie in Rechenschaft gezogen zu werden, nur weil das Bild über Chiropraktik ein komplett verzerrtes ist. Hm. Und das sehe ich ganz häufig, dass Leute einfach keine breite Brust haben, wenn da irgendwie Chiropraktik auf dem Pulli draufsteht. Hm. Dann wird es irgendwie im Fitnessstudio, ah nee, soll ich das wirklich machen und soll ich da jetzt irgendwie damit draußen rumlaufen? Ja, sollst du.
Ja, naja. Also ich denke auch, man kann da mit breiter Brust auf jeden Fall zu dem Beruf stehen, weil man kann so viel Gutes damit anrichten. Das Schlechte, ich sag mal, was man wirklich zu 99,9% ausschließen kann, ja, das steht in keinem Verhältnis und sollte eigentlich davon abhalten.
Ja, 100%. Alright, Frage 3.
Ja.
Sehr plump und auch sehr kurz. Das tut schon beim Zuschauen weh.
Ja, also wehtun sollte in der Regel eigentlich gar nichts bei der Chiropraktik. Also ne, so man arbeitet eigentlich grundsätzlich im schmerzfreien Bereich. Es macht keinen Sinn, in den Schmerz hinein zu behandeln. Also Chiropraktik tut weniger weh als eine Massage, auf jeden Fall, oder weniger weh als eine Faszientherapie, weil da nimmt man den Schmerz manchmal schon in Kauf. Ne, so, das macht man in der Chiropraktik nicht. Also im Gegenteil, es ist also eigentlich ein No-Go, in den Schmerz hineinzubehandeln. Es sei denn, jemand hat einen akuten Hexenschuss und hat ne, bei jeder Bewegung, sowieso Schmerzen und man möchte trotzdem etwas tun. Ein entzündeter Bereich, ein schmerzhafter Bereich wird in der Regel immer ausgelassen. Also das heißt, man behandelt dann eher da drüber oder da drunter. Man kann fast immer etwas tun, trotz stärkster Schmerzen. Also wir haben ja auch Patienten, die haben wirklich auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, geben die eine 8, eine 9 oder eine 10 an. Die kommen kaum auf die Liege. Das heißt also, manche Patienten hole ich mit einer Liege im Stehen ab und bringe die dann überhaupt erstmal in die liegende Position. Und trotzdem kann ich was mit denen tun. Die haben einen ganz frischen Bandscheibenvorfall und so können also kaum selber in die Praxis kommen und werden gefahren und trotzdem kann man sie behandeln, ohne dass man die Schmerzen verstärkt. Das geht. Also das heißt nicht, dass Chiropraktik per se wehtun muss. Das ist eher immer eine Sorge von jemandem, der es noch nicht selber ausprobiert hat.
Mhm. Ja, stimme ich 100% zu. Frage Nummer 4. Was bedeutet für euch justieren? Falls ihr damit meinen solltet, die Rippe in ihrer Position zu verändern, ist dies kritisch zu betrachten. Nicht nur die Rippe, sondern auch andere Gelenke stehen nicht einfach so ein Stück weiter draußen als sonst, zumindest in der Regel nicht ohne Trauma. Wie steht ihr zu der Thematik? Ich freue mich über den Austausch mit euch.
Mhm, sehr gut.
Also, das ist eine gute Frage.
Ja, ist eine gute Frage. Also kritisch, aber gut. Also grundsätzlich würde ich auch sagen, vor und nach einer Justierung muss ich ein Röntgenbild nicht unbedingt unterscheiden. Also es ist nicht so, dass ein Gelenk vorher draußen war und jetzt ist es drin. Also das ist eher so ein altes Bild, sag ich mal, wie man versucht hat, Chiropraktik zu erklären oder wie der Laie nach dem Motto, das ist etwas ausgerenkt und jetzt ist es eingerenkt. Wir befinden uns in der Regel in dem normalen physiologischen Spiel des Gelenks. Das Gelenk ist eher am Rand seines normalen Spektrums. Es ist also nicht ausgerenkt, sondern innerhalb des normalen Bewegungsradius, das das Gelenk hat, ist es irgendwo in einer Stellung fixiert und kommt sozusagen aus dieser Stellung nicht mehr oder nicht mehr in jede Bewegungsrichtung rein. Also wenn wir, sagen wir mal, alle drei Bewegungsachsen haben, so kann es also sich nicht mehr voll in alle Richtungen bewegen. Es ist mindestens in eine Richtung limitiert. Und der Job des Chiropraktikers ist eigentlich zu gucken, wie kann ich es wieder zentrieren? Wie kann ich es wieder in die Neutralstellung zurückbewegen oder zumindest in die Richtung stimulieren? Also kein Chiropraktiker sollte die Fantasie haben, dass er es dahin bringt und dann bleibt es da. So, sondern wir schaffen immer nur Möglichkeiten. Wir können Beweglichkeit erhöhen, indem wir es justieren. Und wir können einen Reiz an das Nervensystem senden, dass der Körper selber anschließend eigentlich in der Lage ist, das Gelenk besser zu platzieren und wieder besser zu bewegen. Das heißt also, eigentlich ist es nur Hilfe zur Selbsthilfe. Also der Körper wird, glaube ich, niemals ein Gelenk da lassen, wenn es ihm da nicht gut gefällt. Also wenn es hat ja für den Körper einen Vorteil gegeben, die Rippe oder das Gelenk oder den Knochen oder was auch immer in dieser Position zu halten. So, und von daher ist also unser Job immer nur Beweglichkeit zu verbessern, Rezeptoren zu stimulieren und Möglichkeiten zu bieten. Bestenfalls noch das Nervensystem, also die Afferenzen zu verbessern. Das heißt also das Feedback des Gelenks an das Gehirn, damit das Gehirn mit dem nächsten Auftrag, mit der nächsten Efferenz eine korrektere Stellung im Gelenk selber erzeugen kann. Also so würde ich sagen, der Job des Chiropraktikers ist immer die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper zu verbessern.
Ja.
So. Von daher ist das hundertprozentig richtig, was er sagt oder was er vermutet. Und justieren heißt eigentlich angleichen. Also, das heißt also, wir wollen von der Fehlstellung in die Neutralstellung zurückjustieren. Wir wollen einen Reiz setzen, etwas stimulieren, etwas angleichen. Und das, was wir Subluxation nennen, ist aus meiner Sicht eine Fehlstellung, in der es fixiert ist und eine Nervenstörung macht. Das sind die drei Aspekte einer Subluxation. Und wir versuchen sozusagen erstmal diese Stellen zu finden und dann diese Stellen gezielt, möglichst mit einer hohen Geschwindigkeit, mit einer geringen Kraft, so zu stimulieren, dass Rezeptoren stimuliert werden und das Gehirn anschließend ein besseres Ergebnis erzeugen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch für jeden Chiro, der das anhört, eine coole Auffrischung, das mal wieder so kurz und knapp zusammengefasst bekommen zu haben. Nächste Frage. Er ist auch sehr kritisch. Wir wissen ja Gott sei Dank, dass diese Behandlung nicht wissenschaftlich, medizinisch sinnvoll und sogar gefährlich sein können. Macht Sport, dehnt euch anständig und geht dreimal die Woche in die Sauna. Mehr braucht es nicht. Ich finde, das ist auch ganz spannend, weil ich glaube, man muss auch mal, vielleicht kannst du da auch noch mal mehr auf das Nervensystem eingehen, weil das wird halt immer oft vergessen, wenn man jetzt so diese reine Anwendung jetzt auf der Wirbelsäule jetzt beschränkt. Das wäre cool, wenn du da noch mal mehr drauf
hast. Ja. Also erstmal zu diesem Wissenschaftsanspruch. Ich meine, Chiropraktik ist seit über 100 Jahren wissenschaftlich. Das heißt also, seit über 100 Jahren wird das weltweit an Universitäten und Colleges gelehrt. Es wird geforscht, es wird Wissen geschaffen, sozusagen, das, was wir unter Wissenschaft verstehen, unter hohen Standards. Also von daher muss derjenige sich dann vielleicht einfach nur mal um Wissenschaft in der Chiropraktik bemühen und einfach mal gucken, ob er nicht doch was Wissenschaftliches findet. Es gibt inzwischen wirklich also Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Studien zur Chiropraktik. So. Das sollte also inzwischen nicht mehr in Frage gestellt werden. Das ist gegeben. Medizinische Notwendigkeit, da muss man halt immer unterscheiden, will ich Krankheiten mit Chiropraktik behandeln oder will ich Funktionen verbessern? Das heißt also, zu mir dürfen auch Gesunde kommen, die einfach nur besser funktionieren wollen, die vielleicht nicht mehr ganz bei 100% sind, aber auch noch nicht krank. Also, das würde ich immer sagen, so, das ist so dieses Mittelfeld zwischen, einer funktionellen Störung. Dazu gehören zum Beispiel auch Sportler. Die merken einfach zum Beispiel, sie funktionieren nach einer Verletzung nicht mehr optimal oder sie möchten, die nächsten 3 oder 5% Leistungssteigerung erreichen oder. Auch dazu kann Chiropraktik durchaus beitragen. Auf der anderen Seite sagt er, Sport und Sauna, mehr braucht ihr nicht. Das behauptet natürlich immer nur jemand, der aktuell keinen Leidensdruck hat. Nicht so? Mhm. Weil in der Regel kommen zu uns ja Leute, die nicht bei 100% sind und sagen, ich möchte gerne, dass das so bleibt, sondern die sind schon bei Pontius und Pilatus gewesen, haben eher vergeblich nach Hilfe gesucht und suchen jetzt sozusagen bei uns als letzte Adresse. So, das ist so das eine Patientenbild, das zu uns kommt. So die letzte Hoffnung. Und die anderen Patienten sind tatsächlich die, die entweder gut funktionieren müssen. Also was ich, wir haben ja auch zum Beispiel Top-Manager, die sagen, du, ich habe eine 60-Stunden-Woche, ich muss von morgens bis abends funktionieren. Da hängen hunderte von Jobs dran. Ich kann mir das gar nicht leisten, krank zu werden. Oder wenn ich eine Woche mit Hexenschuss ausfalle, dann ist Worst-Case-Szenario sozusagen. Ne? So. Ja. Das heißt, die kommen auch eher zur Gesundheitspflege. Das kommt zu uns. Wie eben schon gesagt, Leistungssportler kommen zu uns. Also von daher kann es ganz unterschiedliche Motive geben, warum Leute zu uns kommen. Und wenn da Sport und Sauna geholfen hätte, sag ich mal, dann wären die nicht zu uns gekommen. Ne, so. Mhm. Umgekehrt heißt es aber auch, es gibt ganz viele Leute, die genau Sport und Sauna nicht machen. Das heißt, die erfüllen ihre Pflicht als Normalsterblicher mit ihren Lifestyle-Faktoren auch nicht. Es gibt durchaus auch die Patienten, die zu uns kommen und sagen, turm nicht mal gesund. Ja. Wo ich das Gefühl habe, ich bin hier der Einzige, der was für deine Gesundheit tut. Die schnappe ich mir dann tatsächlich dann
so auch. So läuft's halt dann auch nicht.
Genau. Ja. Und dann sage ich denen auch, du darfst gerne Sport und Sauna machen. Also ne, so von daher würde ich sagen, hat er da durchaus nicht ganz Unrecht. Aber sag mal, Sport und Sauna ist jetzt auch nicht das Allheilmittel für alles. So.
Ja, für mich gibt's da kein Entweder-Oder, sondern das ist ein Sowohl-als-Auch.
Ja,
also
ja.
Ich sollte in die Sauna gehen, bin ich auch überzeugt davon. Ich sollte Kraftsport machen, ich sollte Cardio machen, ich sollte aber auch was für mein Nervensystem tun und sollte zum Chiro gehen, ich sollte aber auch meditieren, ich sollte aber auch auf meine 10.000 Schritte kommen, ich sollte auch auf meine Ernährung achten, sollte auch ausgewogen essen. Es gibt so viele Dinge, die ich machen sollte, und da gibt's für mich kein Entweder-Oder. Also
nee. Das Ding ist, dass keiner von uns alle Aspekte für Gesundheit zu 100% tut. Ich glaube, davon können wir uns auch trennen. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenige Patienten, die ich in 30 Jahren kennengelernt habe, die wirklich zu Recht behaupten können, sie machen alles richtig. Das sind dann wirklich entweder Fanatiker oder mit
gut. Genau, und da ist aber dann auch der Punkt, was ist da zwischen den Ohren, was da das Problem dann macht. Und
meistens ist sogar eher ein Leidensdruck dahinter. Das heißt, die haben entweder ein Problem mit Allergien, deswegen müssen sie extrem auf Ernährung achten. Oder die haben Schmerzen, wenn sie sich nicht bewegen, deswegen machen die jeden Tag Sport. Oder. Also ne, so von daher, die wirklich päpstlicher als der Papst sind, sind meistens Leidensdruck getrieben sozusagen. Ne, so. Der Normalsterbliche von uns, ich sag mal, das, was ich auf meinen Infoabenden so versuche, unseren Patienten ans Herz zu legen, ist zumindest mehr gesunde als kranke Entscheidungen zu treffen. Ne, so. Mhm. Also wenn du dich verbessern willst, dann muss die Waagschale Richtung Gesundheit ausschlagen. So, das heißt also, aus meiner Sicht darf man 5 gesunde und 2 ungesunde Tage in der Woche haben. Auch, ich finde, man darf durchaus mal am Wochenende in die Disco gehen und auch mal einen Cola Whisky trinken. Oder ein Glas Rotwein. Oder auch mal ein Stück Torte essen. Oder auch mal einen Tag den Sport sausen lassen, weil man sich irgendwie heute nicht so fühlt. Also von daher, ich finde das immer mit gesundem Menschenverstand und nicht mit zu hohem Anspruch daran gehen, weil ansonsten ist man irgendwann frustriert und lässt es wieder ganz sein. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar machen, es gehört einfach zum Leben dazu und man muss es tun. Es ist wie Zähne putzen. Wer das nicht tut, der darf sich dann nicht beschweren. So.
Man sollte halt, glaube ich, auf sich schauen und man sollte jeden Tag 1% besser sein als gestern. Und dann hat man da genug gemacht, wenn man sich das einfach als Maßstab nimmt. Und es gibt Ups und Downs und das ist ganz normal.
Ja.
Und man sollte da seine Mitte oder seinen Weg finden. Aber ich finde dieses Schwarz-Weiß und das braucht man nicht und das braucht man, kann ich.
Das findet ja jeder individuell für sich raus. Weißt du so?
Ja, genau.
Es gibt auch welche, die lieben Akupunktur und welche sagen, oh, in meinen Körper kommt keine Nadel. Weißt du so?
Ja,
denn, ne, so
ja.
Jeder hat da seine eigenen Vorurteile und Ängste. Und das ist auch okay, aber man kann das nicht verallgemeinern.
Ja, 100%. Okay, also die kritischen Fragen, so wie ich das jetzt hier sehe, sind relativ am Ende. Da hätte ich mir fast noch mehr gewünscht. Leute, wenn ihr kritische Fragen habt, lasst es mal machen, Jan. Ja, pass auf. Mhm. An die Community, wenn ihr kritische Fragen habt, schickt uns diese kritischen Fragen mal zu. Also sprich, wenn auch Leute bei euch irgendwie blöde Kommentare schreiben oder allgemein negative Kommentare über Chiropraktik, über das ganze Berufsfeld machen und ihr fühlt euch da vielleicht auch ein bisschen unsicher und wisst dann nicht, was ihr da drauf schreiben sollt oder wie ihr da drauf antworten sollt. Ihr schickt uns die rüber und wir machen regelmäßig eine Folge genau mit solchen negativen und schlechten Kommentaren. Und diese Folge könnt ihr dann auch immer an eure Patienten teilen und könnt es rausschicken. Und dann schauen wir mal, dass wir dieses Berufsbild nochmal ein bisschen nach vorne bekommen und positiver gestalten können. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Nummer.
Ja, ja, gerne.
Ich glaube, das hilft vielen weiter, weil wenn man sich da dann, ich weiß noch, wie wir damals mit Beyond gestartet haben, haben wir auch dann nach und nach immer so negative Kommentare oder so Antworten bekommen. Und da ist man am Anfang schon extrem verunsichert. Ich kann mich da noch dran erinnern, wir haben uns da den Kopf zerbrochen. Alex und ich waren in der Praxis, wann war das? Ende 2019. Wie wir die Praxis eröffnet hatten. Wir waren da in der Praxis gesessen, Jan-Per, du kannst dir das nicht vorstellen. Wir waren da gesessen und hatten einen negativen Kommentar irgendwie unter einem Instagram-Post bekommen. Mhm. Chiropraktik ist überhaupt nicht wirksam und bringt alles nix. Und hier sind noch 3 Studien. Und wir haben uns gedacht, um Gottes Willen, was sollen wir denn da jetzt machen? Ja. Und also deswegen, Leute, ich kann euch alle verstehen, schickt die Sachen durch und dann nehmen wir das auseinander und geben euch da geile Antworten drauf, dass ihr da Werkzeug habt, um damit zu arbeiten.
Sehr gut.
Gut, jetzt widmen wir uns den positiven Community-Fragen. Wir haben eine Fragerunde gemacht und da gehen wir jetzt einmal auf alle Fragen ein. Erste Frage, Hallöchen, ich hätte eine Frage bezüglich der Chiropraktik-Ausbildung. Es gibt ja einmal die Grundausbildungsseminare und dann die Seminare von den Kooperationspartnern. Sind die Seminare von den Kooperationspartnern im Preis inklusive oder muss man diese zusätzlich buchen? Ganz liebe Grüße.
Mhm. Also unsere Ausbildung umfasst 14 Wochenenden seit der Reform, sag ich mal, seit den Sommerferien sozusagen, 24. Ne? Wir haben jetzt angefangen, vorher waren es 20 Wochenenden, 2 Tage sozusagen, jetzt sind es 14 Wochenenden, 3 Tage. Das heißt, wir haben sozusagen den Freitag mit hinzugenommen, hat den Vorteil, man muss 6-mal weniger reisen, 3 Tage ist auch ein bisschen intensiver, finde ich. Also von daher bin ich ganz glücklich mit dieser neuen 3-Tage-Regelung. Ist für die Dozenten manchmal ein bisschen anstrengender, 3 Tage im Stück zu unterrichten, aber insgesamt ist das, glaube ich, ein Gewinn. Das heißt, da sind 10 Technikseminare und 4 Theorieseminare drin. Und wir differenzieren inzwischen ein bisschen, weil wir haben ja jetzt Anfänger, Fortgeschrittene und Profis manchmal in diesen Seminaren sitzen sozusagen. Ne? So, dass wir inzwischen 3 Gruppen differenzieren, den absoluten Anfänger, der muss eben bei diesen 4 Theorieseminaren dann eben auch Untersuchung 1, also eine anatomische Untersuchung, können wir nochmal eine extra Folge zu machen, ne? So Philosophie 1 belegen, Röntgendifferentialdiagnostik und nach Untersuchung 2 findet die Subluxation. Bei dem ist das relativ vorgegeben. Je mehr jemand kann, desto mehr hat er auch Wahlpflichtkurse. Das heißt also, er hat dann 1-2 Pflichtseminare und kann sich aber 1-2 auch aussuchen. Also will ich jetzt Röntgendifferentialdiagnostik 2 oder will ich Philosophie 2 oder möchte ich lieber Praxismanagement? Da sind wir relativ offen, aber sag mal, das Minimum, sag ich mal, wollen wir eigentlich immer versuchen, in der Ausbildung unterzubringen. Wenn du eine Ausbildung bei uns buchst, hast du 14 Seminare, 10 Technik, 4 Theorie. Mhm. Wir bieten aber insgesamt viel mehr, ich glaube 22, 24 Seminare an. Alleine schon durch das Studium ist das ja viel breiter geworden. Und auch da kann man sich das zubuchen sozusagen, muss es dann aber extra bezahlen. Es gehört dann nicht mehr zur Ausbildung hinzu. Und dann haben wir sozusagen die externen Anbieter, also wie Dudes oder wie Christian Weyer bisher oder sowas. Die sind eigentlich, da sind wir nur Gastgeber, sozusagen Kooperationspartner, unterstützen die und bieten denen sozusagen die Möglichkeit, das auch bei uns im Campus zu machen, stehen für die Qualität, was da stattfindet sozusagen, können das also empfehlen, aber auch da bezahlen die ganz normal dann bei dem Seminaranbieter das sozusagen. Ne, so.
Ja, also sprich, Grundseminare sind unabhängig von den Kooperationspartnern und um zu den Kooperationspartnern in die Seminare zu gehen, muss man die Grundausbildung durchlaufen haben. Also sprich, man kann jetzt nicht irgendwie, wenn man jetzt keine Grundausbildung bei euch gemacht hat, kann man jetzt nicht einfach zu den Dudes, weil die Dudes bauen dann quasi auf dieser Grundausbildung ja auf.
Ja, also
ich glaube, du beschreibst es immer so mit Führerschein und
Taxischein
und
Formel-1-Schein.
Nee, du beschreibst es immer mit ADAC und Führerschein oder so? Oder Fahrsicherheitsprüfung? Du hast doch da immer so eine geile Metapher gehabt.
Ja, genau. Also ja, das Fahrsicherheitstraining macht man nicht, bevor man den Führerschein hat, das stimmt. Ja.
Genau, richtig. So. Und das Fahrsicherheitstraining ist dann quasi in dem Moment die Chiro-Dudes und der Führerschein ist dann die Grundausbildung oder die Grundausbildung.
Ja, die wenigsten Anbieter, sag ich mal, die Seminare anbieten, fangen wirklich bei Adam und Eva an. Sondern in der Regel steigen sie sofort mit der Technik ein. Das heißt, sie bringen dir Techniken bei, aber sie bringen dir nicht unbedingt Philosophie bei, sie bringen dir nicht das Wissenschaftliche bei, sie bringen dir nicht die Basics, die Geschichte der Chiropraktik. Also alles das, was ich finde, so ein bisschen an Hintergrundwissen auch dazugehört, an Basiswissen, auch an sicherheitswichtigen Wissen sozusagen. So, darum finde ich, also darf man Fortbildung nicht mit Ausbildung verwechseln.
Mhm. Ja, finde ich einen guten Punkt. Hallo, wie kann man an dieser Ausbildung teilnehmen? Geht das auch von verschiedenen Standorten?
Also, du kannst von jedem Standort aus an der Ausbildung teilnehmen, du musst halt zu uns kommen. Also, wir sind nun mal hauptsächlich in Hamburg. Wir haben ein Seminar, das SOT-Seminar, was in Köln stattfindet. Ansonsten sind die Seminare eigentlich fast alle bei uns im Campus. Im Studium gibt es auch mal welche, die in der Uni in Krems stattfinden einmal pro Jahr oder welche, die online stattfinden. Aber in der Regel alles das, was mit chiropraktischer Technik zu tun hat und auch die meisten Theorieseminare sind eigentlich bei uns im Campus in Hamburg.
Gut, dann nächste Frage. Hallo, wird dieses Jahr eine weitere Fullspine-Ausbildung starten?
Also die Fullspine-Ausbildung startet immer Ende Januar und sind dann 4 Wochenenden, 3 Tage, also 12 Tage. Und das zieht sich in der Regel von Januar, Februar, März. Und das findet immer einmal im Jahr statt. Das heißt also im Herbst sind dann eher die anderen Techniken dran, Thompson und CET. Im Frühjahr sind immer Fullspine und SOT dran.
Ja, also das bedeutet, Fullspine gibt's erst wieder nächstes Jahr, ab Januar dann, also Anfang des Jahres. Aber man kann dann quasi nochmal zwischendrin in die Ausbildung einsteigen, dass man jetzt einfach zu einem anderen Technik-Schwerpunkt sozusagen reingeht. Eine Person hat hier 2 Fragen gestellt. Und zwar die erste Frage: Wie finde ich heraus, welchen Bereich in der Chiropraktik mir liegt?
Also, wir bieten grundsätzlich jedem die Möglichkeit, ein Seminar zu buchen. Vorausgesetzt, er ist legal dazu befähigt, das auch anzuwenden.
So. Also, er ist ein Heilpraktiker.
Er ist Heilpraktiker oder Arzt, genau. Dann darf er zu einem einzelnen Seminar kommen, sozusagen. Eine Ausbildung darfst du auch bei uns machen, ohne Heilpraktiker oder Arzt zu sein, weil du dann ja im Zuge der Ausbildung das parallel machen kannst. Von daher also würde ich sagen, wenn du Heilpraktiker oder Arzt bist schon, dann darfst du gerne auf ein Seminar kommen und kannst im Laufe des ersten Tages auch sagen, das ist überhaupt nicht meins, ich hätte gerne mein Geld zurück. Also ne, so, es gibt bei uns Geld-Zurück-Garantie, wenn du feststellst, sorry, das ist gar nicht meins. Also das kannst du gerne machen. Ansonsten würde ich immer empfehlen, besuch doch mal einen Chiropraktiker in deiner Nähe und frag den zu Chiropraktik oder lass dich mal chiropraktisch behandeln. Oder justieren, wie wir das nennen, um das kennenzulernen. Oder es gibt auch inzwischen Praxen, die machen so einen Tag der offenen Tür oder einen Arbeitskreis oder ne, so. Das heißt also, wende dich an den Berufsverband. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, mal Chiropraktik schnuppermäßig kennenzulernen. Wir nehmen regelmäßig auch in der Praxis Praktikanten, Kollegen, die hospitieren. Also ne, so, die dürfen einfach mal einen Tag mitlaufen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mal das versuchen für sich rauszufinden.
Ja. Finde ich gut. Und die 2. Frage von der Person, man merkt, die steht wirklich noch weit am Anfang. Wie finde ich heraus, ob Chiropraktik das Richtige für mich ist? Also ich würde jetzt nicht sagen aus Patientensicht, sondern schon aus
Auszubildenden. Sie liebäugelt mit dem Beruf sozusagen.
Genau, richtig.
Ja, also was für Voraussetzungen musst du mitbringen als Chiropraktiker? Also du musst grundsätzlich Menschen mögen. So, ja, weil du wirst von morgens bis abends mit Menschen zu tun haben. Weil es gibt auch eher, sag mal, den Typ Steuerberater oder der lieber mit einer Excel-Tabelle in seinem stillen Kämmerchen sitzt sozusagen. So, also von daher, du musst Menschen mögen, du musst Menschen anfassen mögen. Also ich habe immer wieder Patienten, die auch sagen, oh Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie Menschen anzufassen. Ne, so legen sich aber selber hin und wollen angefasst werden. Ne, so, also, aber es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht mögen. Also ne, das wäre Voraussetzung Nummer 2. Dann musst du, glaube ich, gerne helfen wollen. Also so einen gewissen Grad an Helfersyndrom sollte man durchaus haben. Das wäre so die 3. Voraussetzung. Ja, und ansonsten, den Rest kann man dir eigentlich beibringen. Also ne, so wie untersuche ich einen Patienten, wie fasse ich ihn an, wie finde ich die Stelle, die behandelt werden muss, wie kann ich sie behandeln, mit Instrument oder mit nur meinen Händen. Also ne, so da gibt's dann jede Menge Möglichkeiten sozusagen, sich zu entwickeln und seinen Platz da in der Chiropraktik zu finden. Aber die Grundvoraussetzung solltest du mitbringen.
Ja.
Und ansonsten Try and Error. Also ne, so jeder von uns hat das auch erst allmählich rausgefunden.
Ja. Ich glaube auch, dass es wirklich sehr, sehr hilfreich ist, einfach mal, was du vorhin schon gesagt hast, in eine Praxis zu gehen, da entweder mal reinzuschnuppern und 2-3 Stunden zu hospitieren und einfach mal mitzulaufen, dass man mal ein Gefühl da dafür bekommt, was ein Chiro wirklich macht, weil für mich, es gibt so viele unterschiedliche Praxismodelle und so viele unterschiedliche Konzepte, wie ich als Chiro in dem Moment arbeiten kann. Es gibt Leute, die arbeiten im Open Adjustment. Die haben ganz viele Liegen nebeneinander stehen und behandeln einen Patienten nach dem anderen und haben weniger Kontakt jetzt zu ihren Patienten, sage ich mal. Da wird es halt der organisatorische Part viel von Assistenten übernommen. Es gibt aber auch Praxen, die arbeiten ganz normal, wie man das jetzt von einer Physiotherapiepraxis kennt, im 10 Minuten oder Viertelstundentakt im Single Room und gehen dann da von Raum zu Raum und haben dann da nochmal eine andere Arbeitsweise. Also es gibt so viele unterschiedliche Praxismodelle und auch Möglichkeiten, da mal reinzuschnuppern. Ich glaube, das aller Wichtigste ist, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben. Informiert euch, wenn ihr zu jemandem geht, wo der Ausbildung gemacht hat, wo der, in welchem Berufsverband er ist, weil das unterscheidet sich dann schon extrem stark, ob ich jetzt wirklich eine vitalistische Chiropraktikpraxis habe, wo ich auch eine gewisse Philosophie und eine gewisse Idee von Chiropraktik habe, oder ob ich jetzt Chiropraktik als einzelne Technik oder als einzelnes Tool sehe, um von A nach B zu kommen. Da muss man schon drauf achten. Und meine Empfehlung ist ganz, ganz klar, schaut, wo die Personen Ausbildung gemacht haben, fragt die Leute, wo sie Ausbildung gemacht haben. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in der DRGC ist oder jetzt beim Campus zum Beispiel war, dann kann man sich relativ sicher sein, wie diese Person arbeitet. Und das ist eigentlich so für mich einer der Hauptkriterien, wenn ich mir sowas anschaue. Würdest du da noch was ergänzen wollen?
Nee, also wenn man jetzt erstmal nur grundsätzlich wissen will, ne, so ob Chiropraktik und jetzt bin ich auf der Suche nach welche Chiropraktik, dann kann es ja, also A, kann es die Technik sein, B, kann es die Philosophie sein, die unterschiedlich ist. Mhm. Will ich wirklich konkret an einer Beschwerde arbeiten? Ne, so bin ich dann eher lokal unterwegs und gucke mir dann eben die Schulter oder das Knie an. Dann muss mir aber klar sein, dass ich natürlich nicht die Erfolge haben werde, wie wenn ich ganzheitlich gucke. Ne, also ja. Weil aus meiner Sicht zum Beispiel, was ich behaupte ich immer, 80% der Kniebeschwerden kommen nicht vom Knie. So, sondern da habe ich entweder eine Fußfehlstellung oder eine Beckenfehlstellung oder irgendetwas anderes, was dazu führt, dass das Knie nicht richtig funktioniert. Ne, so. Mhm. Also von daher würde ich immer sagen, die Frage ist, wie ganzheitlich bin ich unterwegs sozusagen. Das könnte mich nochmal so ein bisschen leiten in der Art und Weise, welche Chiropraktik strebe ich an. Es gibt also viele Möglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern, sozusagen, ne, so, also von der Philosophie her, von der Wissenschaftlichkeit her, von der Technik her, also da gibt's ganz viel Varianz, sag ich mal, ne, so, aber.
Next one. Das ist schon jemand, der war auf jeden Fall auf dem ein oder anderen Seminar. Short Leg in CIT und Thompson, anderes Denkmodell als Full Spine bei Sandra und Freddy.
Ja. Das ist tatsächlich so. Als ich, sag mal, vor 10 Jahren das letzte Mal gegoogelt habe, da gab es über 150 verschiedene Chiropraktik-Techniken. Das heißt, wir sind inzwischen bestimmt bei 200 oder plus. Mhm. Ne, so. Das heißt also unterschiedliche Analysesysteme, unterschiedliche Justiersysteme, ne, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die ja immer auf ein Individuum zurückgeführt werden. Das heißt, Chiropraktiker XY hat herausgefunden, wenn ich den Kopf nach links drehe, dann zuckt das rechte Bein. Das heißt, ich nenne das Zervikalsyndrom und behandle das jetzt immer so und so. Und dann kommt ein anderer Chiropraktiker und sagt, ja, also wenn ich den Kopf nach links drehe, dann schließe ich auf was anderes. Das heißt also, es sind alles ja individuelle Wahrheiten, keine absolute.
Was auch wichtig zu betonen ist, weil es ist in der Schulmedizin ähnlich. Also ja. Ich kann zu 10 Kardiologen gehen und ich habe ein Herzproblem und 10 Kardiologen geben mir eine andere Therapieempfehlung. Der eine sagt, nimm Beta-Blocker, der andere sagt, wir schauen uns jetzt erstmal die Herzklappe an, der andere sagt, wir veröden das jetzt, der andere sagt, du hast ein Problem mit XYZ, der nächste sagt, wir versuchen das über Ernährung zu lösen. Also ich finde, das ist immer schon wichtig zu betonen, weil das denkt man immer, wenn man sich mit dem Thema befasst. Ja, in der Schulmedizin gibt es für alles irgendwie so diesen einen Weg. Mhm. Aber das ist absoluter Quatsch. Und genauso gibt es diesen einen Weg auch nicht in der Chiropraktik oder in der Physiotherapie oder in der Osteopathie. Man hat ein Thema und das kann man sich halt dann von verschiedenen Blickwinkeln anschauen und jeder hat einen anderen Werkzeugkasten.
Ja, und ich glaube, es gibt Funktionen im menschlichen Körper, da sind wir uns alle einig. Die sind unumstritten sozusagen. Und es gibt einfach Tests, die kann man unterschiedlich interpretieren. Und dann muss man sich eben angucken, kann ich das Phänomen mitgehen? Also kann ich das, was der da beschreibt, was der nennt, finde ich das bei mir in der Praxis mit meinen Patienten auch? Und kann ich das so nachmachen und kann ich diesen Effekt reproduzieren? Dann übernehme ich das in mein Repertoire. Und wenn nicht, dann nicht. Und manche Tests widersprechen sich tatsächlich. Also ne, so der eine justiert dann C2, der andere C1, der dritte das Occiput und der vierte die erste Rippe. Also das heißt, also das kann tatsächlich unterschiedlich sein. Ich versuche mir das dann halt immer auch logisch herzuleiten. Also ich versuche die Idee zu verstehen. Wie ist er zu diesem Phänomen gekommen? Wie ist er zu diesem Test gekommen oder zu diesem Rückschluss? Und wenn man das verstanden hat, sag ich mal, dann kann man häufig auch die Schnittmenge zwischen diesen Tests rausfinden. Dann verstehe ich, warum Thompson denselben Test ein bisschen anders interpretiert als jetzt in der Full Spine oder in der CIT-Welt. Nur so. Und das, denke ich mal, macht dann immer so Sinn, sich dann also wirklich diese drei Tests mal nebeneinander zu legen und zu gucken, wo ist denn die Schnittmenge, anatomisch, funktionell und warum könnte das der eine so machen und der andere so machen. Und man darf eben auch nicht vergessen, diese Tests sind ja zum Teil 50, 60, 70 Jahre alt. Natürlich hat sich das Wissen in der Zwischenzeit auch verändert und verbessert. Das heißt also, da ist mehr Wissen hinzugekommen. Einige Tests haben wir inzwischen tatsächlich ersetzt durch andere. Andere haben nach wie vor ihre Gültigkeit.
Ja, also ich finde die Frage voll gut, weil die Frage zeigt, dass sich jemand mit dem Thema befasst und halt das Ganze auch hinterfragt und versucht halt seinen eigenen Weg zu finden. Und ich finde, das ist so eine Prämisse oder ein ganz wichtiger Skill, den man in der Chiropraktik unbedingt oder in jedem medizinischen Bereich haben sollte oder haben muss, dass man sich halt stetig weiterentwickelt und dass man immer schaut, was es quasi noch gibt. Also was gibt's neben dem, was ich jetzt kann, noch für unterschiedliche Methoden? Und wenn man sich halt jetzt einmal diese Tests anschaut, dann gibt's halt auch noch die funktionelle Neurologie. Und wenn man das damit einbezieht, dann kommt man halt wieder auf ein anderes Ergebnis. Und ich finde die Metapher von Tom Meyer ganz gut. Am Ende hast du einen Werkzeugkoffer und wenn du eine Schraube in der Wand ziehst und du hast halt nur einen Hammer, um den da reinzubekommen, dann wirst du die Schraube auch irgendwie mit dem Hammer in die Wand bekommen. Aber wenn du halt noch einen Schraubenzieher hast, dann kannst du da draus wählen. Und umso breiter halt dann dein Werkzeugkoffer sozusagen oder umso größer dein Werkzeugkoffer wird, umso spezifischer und umso besser kommst du dann am Ende von A nach B. Und ich glaube, das beantwortet die Frage am Ende ganz gut.
Ja, und was wir auch bei Tom gelernt haben, ein Test ist kein Test. Das heißt also, man sollte nie eine Analyse oder Diagnose oder was auch immer anhand eines Tests stellen sozusagen. Ne? So selbst ein Röntgenbild oder MRT reicht nicht aus, um daraufhin jetzt eine OP oder eine Justierung durchzuführen, sondern man muss das immer noch mal mit der Klinik in Verbindung bringen. Man muss sich das wirklich über mehrere Sachen sich da heranführen, mehrere Tests sozusagen übereinanderlegen, bis man sagen kann, okay, diese Struktur ist wirklich da und da und jetzt will ich die von da nach da justieren oder ne, so. Das heißt also, ich würde mich immer doppelt, dreifach, vierfach überprüfen.
Ja, eine Frage bezüglich Master. Ist mit einem nicht-medizinischen Fachmasterabschluss ein Einstieg in den Master-Chiro möglich? Also sprich, so wie sie das klingt, ist es ein nicht medizinischer Masterabschluss und ob da der Einstieg in den Master in Chiropraktik möglich ist?
Nee, es muss ein Bachelor mit einem medizinischen Hintergrund muss gegeben sein sozusagen. Ansonsten musst du leider in den Bachelor. Ne? Das heißt also, du kannst einen Bachelor in Physio haben, in Osteopathie, in meinetwegen noch Sportwissenschaften wird noch anerkannt. Ne? So, aber es muss einen medizinischen Hintergrund haben. Du musst über die Anatomie und Physiologie Bescheid wissen. Du kannst jetzt nicht High-End in die Chiropraktik einsteigen, ohne die Basics zu wissen. Du kannst dann meinetwegen, wenn du einen Bachelor in einer von diesen Sachen hast, noch die Ausbildung bei uns vorher machen, bevor du in den Master gehst, sozusagen. Das geht in Kombination. Aber in der Regel ist das die Voraussetzung.
Ja, also sprich auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Bachelor in einem anderen Bereich habe, zählt das Ganze nicht, sondern...
Nee, du kannst jetzt mit einem Bachelor oder Master in BWL kannst du jetzt nicht in die Chiropraktik einstellen. Sorry, das ist vielleicht nachher für die Praxisführung ganz gut, aber ne, so.
Ja,
good point. Nee.
Alright, dann ist Chiropraktik ein sicherer Berufsweg für die Zukunft. Also von mir gibt's da ein 1000%iges Ja.
Ja, das würde ich auch sagen. Als Chiropraktiker hast du es ja mit Funktionsstörungen zu tun, die meistens stressbedingt sind. Da wir in einer stressigen Zeit leben und Leute sich immer schlechter pflegen, wird das Klientel nicht ausgehen. Das heißt also, die Nachfrage steigt und das merken wir auch, ne, so bei der Ausbildung und überhaupt überall, sag ich mal, ist das Bedürfnis nach Lösungen immer größer. Es wird leider auch sehr viel schlechte Lösungen angeboten. Also ne, so wenn du bei Social Media oder sonst wo unterwegs bist, die Leute versuchen dir alle Abkürzungen zu verkaufen. Kaufe dieses Mittel und du verlierst 10 Kilo in 2 Tagen. Ne, so wir sind da alle sehr empfänglich für sozusagen. Keiner ist von vornherein bereit, den langen Weg zu gehen. Aber es muss einem auch klar sein, dass das bei solchen Sachen keine Abkürzungen gibt. Lerne Chiropraktik in 2 Tagen, sorry, das wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst schon eine vernünftige Ausbildung wählen, sag ich mal, musst das vernünftig lernen, denn es ist schließlich ein Beruf, aber es ist ein Beruf mit Zukunft, 100%ig.
Ja, also ich will da auch nochmal unterstreichen, weil normalerweise redet man da nicht so oft drüber und in Deutschland ist ja das ganze Thema Geld auch sehr verpönt. Und man darf nicht über Geld reden, aber ich möchte hier einmal eine Lanze brechen. Und zwar, man kann sich das Ganze ja ziemlich einfach hochrechnen. Also wenn ich jetzt Chiropraktik auf einem Niveau mache, wo ich jetzt zwischen 5 bis 10 Minuten pro Behandlung brauche, kann ich mir ganz einfach hochrechnen, wie viel Umsatz ich natürlich auch entweder als Selbstständiger mache oder jetzt auch in einer Praxis sozusagen an Umsatz generiere. Und wenn ich das halt jetzt mit anderen manuellen Berufsgruppen vergleiche, ob das jetzt die Physiotherapie oder die Osteopathie ist, habe ich natürlich in der Osteopathie jetzt beispielsweise in 45 Minuten einen Patienten und in der Chiropraktik habe ich in 45 Minuten, ja, ich sag mal...
3, 4, 5, 6 Patienten.
Oder 10, 12 Patienten, je nachdem, welches Modell halt. Und dadurch ist natürlich auch die Verdienst oder einfach der finanzielle Aspekt höher, ohne dass das Behandlungsergebnis schlechter ist. Also manchmal ganz im Gegenteil oder häufig ganz im Gegenteil. Und deswegen für mich ein ganz klares Ja, super sicherer im Job, auch das, was du gesagt hast, der Ampere mit dem ganzen Stress. Also der wird immer mehr und es wird immer mehr danach gesucht. Und aktuell hat man halt noch die Möglichkeit in der Chiropraktik, dass es sehr, sehr viele Praxen gibt, die Chiros suchen. Und auch wenn man sich selbstständig machen will, ist halt Deutschland, auch Österreich oder die Schweiz, es ist halt einfach Brachland. Also egal, in welche Stadt ich mich jetzt setze, da gibt's vielleicht einen oder zwei. Mhm. In manchen Regionen in Deutschland gibt's noch niemanden, der eine Chiropraktikpraxis hat. Und ihr seht selbst, Chiropraktik geht komplett durch Social Media und durch die ganze Welt. Ich habe noch kein Video aus der Physiotherapie oder Osteopathie gesehen, was irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Millionen Aufrufe bekommt oder was so viral geht wie Chiropraktik. Deswegen
also Chiropraktik ist schon noch ein großes Wachstumspotenzial, würde ich auch sagen. Also verglichen mit Osteopathie, es gibt noch weniger Chiropraktiker als Osteopathen. Es gibt deutlich weniger Chiropraktiker als Physiotherapeuten. Und auch, sag mal, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal mit Amerika vergleichen, also die Zahl, die ich immer zuletzt im Kopf hatte, waren 60.000 Chiropraktiker für 240 Millionen. Ne, so, und wenn wir sagen, wir haben ungefähr ein Drittel von den 240 Millionen, wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland, dann könnten wir also locker für 20.000 Chiropraktiker Platz haben und wir haben, glaube ich, zwischen 2.000 und 3.000. Das heißt, also, wir können also noch richtig deutlich mehr werden, bevor...
Gibt
wir,
noch Potenzial.
Ja. Ne, so, das ist also gar kein Problem. Ich sag mal, also vergleichbar zum Beispiel. Hamburg hat 2 Millionen Einwohner, genauso wie Atlanta. Atlanta hat 200 Chiropraktiker auf 2 Millionen. Ne, so. Dann kannst du aber trotzdem noch mal gucken. Das heißt also, ne, da kann trotzdem noch jeder 10.000 Patienten sozusagen potenzielle. Und ich hoffe, ich habe die 9 richtig. Aber ne, so das ist also auf jeden Fall, hast du viele, viele. Und in Hamburg zum Beispiel, als ich angefangen habe, da gab es, glaube ich, 3 oder 4. Inzwischen gibt es 20. Aber von 200 sind wir noch weit entfernt. Das heißt also, das ist schon, also da ist noch Luft nach oben, der Bedarf ist groß. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen.
Zukunftssicherheit, check.
Ja.
Vorletzte Frage. Jemand hat gesagt oder gefragt, unbedingt nochmal die verschiedenen Perspektiven einer Subluxation betrachten.
Mhm.
Was kann da damit gemeint sein?
Also bei einer Subluxation gibt es ja mehrere Aspekte. Man könnte sich jetzt erstmal mit den Ursachen der Subluxation beschäftigen. Warum kriege ich das überhaupt? Also ne, das ist so das, was ich eben gesagt habe. Also es ist letztendlich ja, unterscheiden wir in der Chiropraktik drei Formen von Stress. Körperlichen Stress, chemischen Stress und psychischen Stress. Körperlicher sind, was ich, Stürze, Unfälle, also ein zu viel oder ein zu wenig wäre eine Unterforderung, also sitzen. Also viele Rücken werden heutzutage einfach kaputt gesessen. Das wäre Möglichkeiten. Chemischer Stress ist natürlich auch wieder entweder schädliches zu viel, also Medikamente, Umweltgifte, solche Sachen, oder nützliches zu wenig, schlechte Ernährung. Und bei Psyche gibt es emotionalen Stress, was ich Probleme mit dem Partner, du wirst gemobbt, keine Ahnung was. Oder rationalen Stress ist, ich muss meine Steuererklärung machen oder keine Ahnung, ich stehe im Stau. Also das heißt also, es gibt jede Menge Stressoren. Die Frage ist immer, wie anpassungsfähig ist dein System, wie anpassungsfähig bist du in deinem Nervensystem, dass du diesen Stress abpuffern kannst. Wenn das nicht passt, also wenn der Stressor größer ist als deine Anpassungsfähigkeit, dann muss dein Körper irgendwo ja einen Kompromiss eingehen. Das heißt also, er ist irgendwo überfordert und fängt an, in die Schonhaltung zu gehen und dann irgendwann in die Verspannung, also in den Kampf- und Fluchtmodus zu gehen sozusagen. Und dann gibt's halt eine bestimmte Abfolge im Körper, die dann passiert. Das ist sozusagen ja dieses Stresssystem, also die Stresshormone werden ausgeschüttet, dein Herz-Kreislauf-System wird hochgefahren, deine großen Muskeln werden mehr durchblutet und sind angespannt und du bereitest dich jetzt darauf vor, einem großen Gegner gegenüberzutreten sozusagen. Ne? So, dafür ist dieses Stresssystem gemacht und dafür ist es auch genial. Aber man darf nicht vergessen, dass das eigentlich für eine kurze Intervention gedacht ist. Das heißt, du sollst eine Stunde lang kämpfen oder flüchten, dann irgendwann muss das eigentlich erledigt sein, das Thema. Entweder du hast gegessen oder du wurdest gegessen. So. Und wir machen das heutzutage aber, ich sag mal, 12 bis 14 Stunden am Tag. Das heißt, wir sind zu lange gestresst und dadurch sozusagen entwickeln wir dann eben dauerhaften Bluthochdruck, dauerhafte Muskelkontraktion und Muskelverspannung, gehen in die Schonhaltung und entwickeln dann eben auch Beschwerden. Das ist das, womit wir dann zu tun haben.
Ich würde sogar sagen, wir leben halt in einer Welt, die für den Menschen eigentlich nicht gemacht ist. Also klar hat sich der Mensch angepasst und ist dahin gekommen, wo er jetzt heute ist. Aber wenn man sich jetzt irgendwie mal unser menschliches Gehirn oder allgemein unser System anschaut, dann sind wir nicht für so viel Reiz gebaut oder gemacht, weil der Entwicklungsschritt von einer Zeit, wo wir mit einem Buch komplett ausgelastet waren, hinzu, ich habe 2 Milliarden Bücher auf einem Gerät, was Kindle heißt, hinzu, ich habe Social Media, wo ich am Tag mehr Informationen bekomme, wie vor 1000 Jahren überhaupt auf der Welt verfügbar waren, ist halt immens. Ja. Und ich glaube, das
also die Chance, gestresst zu sein, ist natürlich um ein Vielfaches gewachsen, sozusagen. Darum haben wir es auch in der Praxis, merken wir das auch. Früher hatte ich viel mehr das Gefühl, Patienten sind mal fertig. Sie sind gesund, also so, oder mit wenigen Behandlungen viel erreichen zu können. Heute habe ich eher das Gefühl, ich muss Patienten eigentlich ein Leben lang begleiten, weil sie früher oder später wieder so stark gestresst sind, dass sie eigentlich wieder verspannt sind, dass sie wieder eine Subluxation haben. Ne, so. Also für mich ist eine Subluxation immer Folge von zu großem oder zu lang anhaltendem Stress. So, und von daher wäre das also so ein Aspekt sozusagen, wenn man sich das Thema Subluxation anguckt, ist A, wie entsteht sie, B, wie vermeide ich sie, und heutzutage musst du eigentlich ganz bewusst Entscheidungen treffen gegen das vorherrschende System, ansonsten kriegst du das, was alle anderen auch kriegen. Also ne, so, du brauchst ja nur in die Statistik von der Techniker-Krankenkasse jedes Jahr reingucken, dann siehst du, mit wie viel Prozent der Menschen haben mit 60 ihren Herzinfarkt oder mit 65 ihre Hüft-OP. Oder das heißt also, du kannst vorhersagen, welche Krankheiten du kriegst, wenn du das falsch machst, was alle anderen auch falsch machen. wenn du eine sitzende Tätigkeit hast, wenn du nicht zum Sport gehst, wenn du dich schlecht ernährst. Ne, so. Das heißt also, das ist eigentlich wissenschaftlich alles schon vorhersehbar. Wir wissen, dass wir in einer ungesunden Zeit leben, in der sogenannten ersten Welt. Mhm. Wir kennen unsere Zivilisationserkrankungen. Und dementsprechend muss man eben reagieren. Das heißt, ich glaube, es geht, aber es ist deutlich anspruchsvoller als noch früher.
Ja, und ich finde auch, das beantwortet die Frage halt ganz gut. Man kann da einen ganzen Podcast drüber machen. Aber deswegen, um nochmal die Frage zu schließen, so Chiropraktik ist definitiv einer der Jobs, die am meisten Zukunftsperspektive haben, wenn man darauf jetzt auch nochmal eingeht oder darauf nochmal zurückkommt, weil wir einfach in einer unfassbaren Zeit aktuell leben. Und ich glaube, da könnte man über das ganze Thema Subluxation und wie das Ganze entsteht und unterschiedliche Perspektiven darauf, kann man ewig drüber reden. Da kann man sich mal überlegen, ob wir nochmal eine Folge machen. Lass uns mal zur letzten Frage kommen. Und zwar betrifft es nochmal den Campus. Vertreten alle Dozenten die gleiche Philosophie von Chiropraktik?
Das wäre schön. Aber ist, glaube ich, nicht so. Also, ich sag mal, Marco und ich versuchen schon also eine Philosophie im Campus zu leben. Mhm. Und wir versuchen natürlich schon auch bei unseren Dozenten, die in der Regel ja auch alle durch unseren Campus durchgegangen sind, also die meisten Campus-Dozenten sozusagen waren auch selber mal beim Campus, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich zu einem unterschiedlichen Grad diese Philosophie auch eins zu eins übernehmen. Einige mehr, einige weniger. Wir haben auch einige Dozenten, die von externen kommen, sag ich mal, die vielleicht nicht durch den Campus durchgegangen sind, die dann eine andere Philosophie mitbringen. Ne, so. Also von daher kann ich das nicht zu 100% unterschreiben, aber es ist unser großes Ziel, dass keiner den Campus verlässt, ohne unsere Philosophie kennengelernt zu haben. Wie viel du dann davon übernimmst oder mitnimmst, bleibt dann ja auch bei dir. Grundsätzlich würde ich sagen, ein deutliches Vielleicht, ein deutliches Jein, also sag ich mal, zumindest zu 80% hoffentlich. Ne, so.
Ja, also ich finde es auch, ich finde es gar nicht negativ, sondern ich finde es auch positiv, weil man wird einfach auf unterschiedliche Art und Weisen geprägt und man hat unterschiedliche Einflüsse und man bekommt einfach viele Dinge mit. Und das, was, finde ich, den Campus ausmacht, ist halt, dass die Dozenten aus der Praxis kommen und dass es halt keine reinen Dozenten sind, die nur unterrichten, sondern jeder hat eine eigene Praxis, jeder hat eine eigene Meinung und die bringt er halt quasi damit rein und ihr bringt das halt alles unter ein Dach. Mhm. Und ich finde, deswegen ist es so wertvoll, weil ich unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Inspiration einfach bekomme, die ich halt einfach für mich anwenden kann. Und entweder ich sage, boah, das ist the perfect match und ich übernehme das einfach für mich, oder ich sage, ah ja, das ist eine coole Inspiration und das ist eine coole Strömung und ich mache dann mein eigenes Ding draus. Und
ja, und deswegen finde ich denke mal Mischung, auch, man kann von jemandem eine Technik lernen, der jetzt nicht der sicherste in der Philosophie ist. Sag mal, wichtig ist, dass ich die Philosophie dann zumindest an anderer Stelle finde, sozusagen. Das ist eigentlich immer mein Anspruch, dass wir alle drei Säulen der Chiropraktik im Campus abbilden und präsentieren. Nur so.
Wow, Jan-Per, wir sind durch. Cool. Alle Fragen beantwortet. Ich fand es echt eine coole Folge. Also, falls ihr da draußen öfter Bock habt auf so eine Folge, einfach die Fragen durchschicken. Wir machen jetzt auch regelmäßig einfach solche Fragesticker bei Instagram rein und sammeln die Fragen dann immer für eine Folge. Und wenn wir genug Fragen zusammen haben, dann machen wir so eine Folge einfach mal mit zwischenrein. Mhm. Ich glaube, da kann man auch mal einfach detaillierter auf Sachen antworten als irgendwie in einem Kommentar oder in einer E-Mail, sondern man kann mal wirklich die Sachen von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Deswegen her mit euren Fragen.
Und ich finde halt, manchmal ist auch etwas zu schreiben immer anstrengend. Also deswegen finde ich zum Beispiel, also ne, so in dieser Kommentarfunktion sich dann, wenn die dann die Gemüter dann auch noch erhitzt sind sozusagen, ne, so, das ist dann manchmal nicht die beste Plattform, um so ein Thema irgendwie dann zu erörtern sozusagen. Da ist dann manchmal das gesprochene Wort und die Zwischentöne schon nicht so ganz unwichtig. Dann ist das eher ein besseres Format, als gerade wenn es um kritische Fragen geht. Ne, so.
Finde ich voll. Und Leute, schickt auch gern diese Folge an Leute, die dem kritisch gegenüberstehen oder Leute, die vielleicht eine andere Meinung von dem ganzen Thema haben. Schickt ihnen ruhig die Folge zu. Die müssen sich ja nicht alles anhören, aber vielleicht die Stellen, die für sie dann relevant sind oder auch Patienten vielleicht, wenn ihr da nochmal ein bisschen mehr aufklären wollt, schickt ihnen ruhig die Folge raus. Und dann bekommt man da, glaube ich, einen ganz guten Einblick in das ganze Thema mal. Es ist spät. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis bald.
Ciao, ciao.